Bikers Paradise. Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrrad-Podcast mit Martin Gerz und Alex Hüfner.
Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zu Bikers Paradise Folge Nummer 76. Wir sind ganz frisch angekommen im neuen Jahr, wünschen euch natürlich auch ein tolles neues Jahr. Und Alex und ich sind, bevor wir zur Aufnahme gegangen sind, auf der Suche nach Kaffee gewesen.
Nach dem zweiten Bier hatten wir irgendwie eine coole Idee, warum soll man in Fahrradläden gehen, um sich Fahrräder anzugucken. Wir können doch auch einfach nur
Kaffee trinken. Ja, das haben wir gemacht, aber leider ist uns die Zeit weggelaufen. Wir wollten eigentlich alle Fahrradläden abgrasen, die hier bei uns beim Studio um die Ecke sind, haben es aber nur bei Rafa reingeschafft und du meintest dann, ach, lass mal noch schnell zu Brompton gehen. Also da seht ihr, dass es schon eine sehr, sehr exponierte Lage ist, die wir hier in Berlin haben. Ne? Neben dem Rafa-Store hat jetzt noch der Marb-Store aufgemacht, um die Ecke ist dann Brompton.
Naja. Ach, da gibt es noch einige. Wir sitzen eigentlich im Epizentrum hier.
Ja, ja, total. Ja, hier Rose Canyon, die haben ja jetzt mittlerweile auch Flagship-Stores. Wie trinkst du am liebsten deinen Kaffee? Das können wir doch jetzt mal allen Leuten hier mal aufbreiten.
Cappuccino mit Hafer und ohne Zucker.
Bei mir ist es Flat White mit Hafer ohne Zucker. Flat White ist ja im Endeffekt ein Cappuccino, nur mit weniger Milch und mehr Kaffee.
Genau.
Finde ich gut.
Und was sagst du zu Rafa-Kaffee?
Der war richtig lecker.
Der war gut, muss ich sagen. Ja. Die haben ihre eigenen Tassen. Da steht Rafa drauf. Steh auf so einen Scheiß. Und Brompton, dann waren wir bei Brompton und die haben gar keine Kaffeebahn offiziell. Die sind aber so cool, die sind richtig cool. Die haben uns dann einfach, die haben erstmal komisch geguckt, so nach dem Motto, was wollen diese Schwachmaten hier? Wir sind doch kein Kaffee. Und haben uns dann aber wirklich völlig schmerzbefreit einen kleinen Kaffee in so einem brummten Pappbecher gezaubert.
Ja, das war auch ganz nett. Dazu gab es noch eine Tüte Gummibärchen. Und bei dir wurde dann noch ein Problem am Fahrrad gelöst. Fand ich ja auch ganz witzig.
Genau, die haben sich gleich mein Bike, die wollten dann wissen, warum habt ihr noch was auf dem Herzen? So nach dem Motto.
Und du dann so, ja, mein Fahrrad macht iu, iu, iu. Wenn ich fahre.
Und das haben die aber dann auch in den Griff gekriegt. Nee, insofern, aber so dieses in der Stadt rumfahren, Kaffee trinken in Fahrradläden, kann man sich dran gewöhnen.
Und woran ich mich auch sehr gewöhnt habe, ist es, zu den Feiertagen und am Ende und am Anfang des Jahres mich auf die Couch zurückzuziehen, die Glotze auszulassen und ein gutes Magazin oder ein Buch zu nehmen. Ich bin ja ganz, ganz großer Fan davon, von Printmagazinen. Ich habe ein Abo nur, das ist die Roadbike. Die habe ich damals, wie war denn das? Beim Veloton habe ich damals mitgemacht. Da gab es dann, oh hier, du hast mitgemacht, dann bekommst du 3 Monate umsonst. Dann habe ich vergessen zu kündigen und seitdem habe ich das Abo an der Backe. Aber ich finde es super, denn immer wenn ich irgendwo hinreise, so Magazin raus und ein bisschen rumlesen, das macht schon Spaß. Hast du irgendein Magazin, was du abonniert hast?
Nee, ich habe tatsächlich früher mal den... Warte mal, die Tour hatte ich tatsächlich mal abonniert, eine Zeit lang, ist aber schon ewig her.
Die hatte ich als Kind mal abonniert, ja.
Das ja, ansonsten, nein, bin ich digital unterwegs.
Ich finde das auch geil, so in so einem, wenn man auf Reisen ist, so mit dem Zug oder sei es mit dem Flugzeug, dann gibt es ja immer diese Magazinbuden, ne? So ein Kiosk.
Ja, das ist
und
geil.
Und dann ist geil, da so rumzustöbern, was es so alles gibt, ne? Musik. Und bei den Fahrrädern dann.
Oder? Wobei ich habe das, also ich mache das auch sehr gerne, war aber zwischenzeitlich schockiert, wie viele Magazine es im Fahrradbereich gibt. Das hat mich wirklich erschlagen. Das war irgendwann, also das war es schon 3-4 Jahre her, bevor die Krise angefangen hat. Das war, ich weiß nicht mehr, wie viel es waren, ich glaube 30, 35 Magazine nur übers Radfahren. Hm. So, aber jetzt haben wir einen richtigen Profi als Gast. Wenn sich einer auskennt, dann ist es Björn Gertheis, Chefredakteur von BikeX, Chefredakteur der Elektrobike und der Karl, dem Karl-Magazin, so müsste man sagen. Und jetzt freuen wir uns mal mit einem richtigen Insider über Printmedien und mehr zu reden.
Unser Gast im Paradise.
Hallo Björn.
Hallo, ich grüße euch.
Hallöchen.
Sehr schön. Achso, erste Frage, was für einen Kaffee trinkst du am liebsten?
Filterkaffee.
Nein. Quatsch, wirklich?
Ernsthaft? Ja.
Warum?
Ich bin irgendwann mal wieder dazu übergegangen und habe nach viel Espresso und sonstigem meine Liebe zum Filterkaffee wieder entdeckt. Da gerne mit Bohnen aus Nicaragua, Café Las Flores, aber ja, es schmeckt mir einfach gut.
Es gab mal so einen Punkt in meinem Leben, da habe ich zu viel Filterkaffee getrunken und dadurch habe ich immer Sodbrennen bekommen und dann habe ich das aufgegeben und seitdem gibt es bei mir immer Espressi oder Flat White und so ein Krimskrams.
Eindeutig den falschen Filterkaffee getrunken.
Absolut, bin ich auch der Meinung. Ja.
Ja. Ich habe übrigens deswegen gefragt, weil wir uns mal überlegt hatten, wir wollten Kaffeemaschinen in Fahrradläden testen. Das haben wir heute gemacht. Wir waren heute bei Brompton und Rafa und haben Kaffee getestet.
Da hattet Spaß. Ihr aber einen schönen Vormittag, kann ich sagen.
Ja, war anstrengend, sage ich. War ganz anstrengend.
Genau, harte Arbeit, wie immer, die Podcaster. Du bist Chefredakteur von BikeX, Chefredakteur der Eurobike, von Elektrobike.
So weit ist es noch nicht, ja.
Chefredakteur von Karl. Das heißt, du hast mit Biobikes zu tun, du hast mit E-Bikes zu tun und wir nennen es mal Digitalbike. Wie kommt man dazu?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich habe, das ist jetzt leider auch schon wieder viel zu lange her, 2006 mein Volontariat bei der Motorpresse gemacht. War da zuerst in der Outdoor-Redaktion und dann ergab es sich, dass die Motorpresse 2007 das Rennradmagazin Roadbike gegründet hat. Und da hatte ich die Möglichkeit, als Volontär Teil der Gründungsredaktion zu sein. Und bin so quasi in den medialen Radsport rüber geradelt und quasi seit 2007 dem Fahrrad verbunden mit einer kleinen Pause. War zwischendurch noch Fußballreporter VfB Stuttgart für die Bild-Zeitung. Bin dann aber seit 2012 wieder zurück bei der Motorpresse. Hab dann aber das Rennrad, also meine sportlichen Ambitionen, komplett an den Nagel gehängt und bin seit 2012 dem E-Bike und dem Alltagsradeln verpflichtet. Und ich muss sagen, 2012, das war ja relativ früh mit dem Thema E-Bike. Toll, ja. Wenn wir jetzt 2025 auf das Thema gucken, habe ich relativ früh auf das richtige Pferd gesetzt und bin da auch total happy. Also das Thema Alltagsfahrrad hat ja einen solchen Aufschwung bekommen. Man hätte es weitaus schlechter treffen können, um über so ein spannendes, interessantes und allgemeines Thema Medien machen zu dürfen.
Mein journalistischer Werdegang ist so, dass ich angefangen habe, Sport zu studieren als Mittel zum Zweck und wollte dann Sportjournalist werden, danach ein Volontariat machen und bin dann irgendwie beim Radio gelandet und habe dann gar keine sportlichen Ambitionen, zumindest im journalistischen Bereich, außer vielleicht dieser Podcast hier. War das bei dir auch so, dass du ein Ziel hattest und das ist Journalismus im Bereich Sport? Oder war das komplett egal? Es hätte auch ein Tagesblatt werden können.
Ich glaube, ich war da relativ offen, was die Themenwelten angeht. Also von meinem journalistischen Werdegang hat es wie bei ganz vielen, glaube ich, so angefangen, dass ich während der Schulzeit auf den Sportplätzen der Region stand für die lokale Tageszeitung. Habe da schon immer über Fußball geschrieben. Damals war es dann Landesliga-Fußball. Dann studiert. Ging es mir ähnlich wie dir. Ich habe mit Sport angefangen, habe allerdings nach einem Semester auf Politikwissenschaften geswitcht und habe in Schweden dann meinen Abschluss gemacht. Und dann hat es sich so ergeben, wie es sich immer ergibt. Ich habe ein Praktikum bei der Motorpresse angeboten bekommen, habe gesagt, ich schnupper da mal rein und bin dann relativ früh in diesem Special Interest Bereich gelandet und habe dann aber auch meine Liebe zum Fahrrad entdeckt.
Also bedeutet das, mit dem übers Fahrradfahren schreiben, bist du zum Fahrrad gekommen oder hattest du vorher schon eine große Leidenschaft dafür?
Ich hatte vorher schon, glaube ich, auch eine Alltagsleidenschaft, hatte auch ein Rennrad, bin quasi über meine Rennrad-Affinität bei Roadbike auch sehr glücklich gewesen, fand auch Tour de France und so weiter immer spannend. Der Einstieg in Richtung E-Bike, ich glaube, zum E-Bike-Fan-Befürworter bin ich, glaube ich, Tatsache durchs Fahren gekommen. Also 2011, 2012 waren ja ganz wenige auf dem E-Bike überhaupt unterwegs. Ich war 31 zu dem Zeitpunkt, wurde natürlich vom Freundeskreis extrem schief angeguckt. Wie jetzt
gemobbt.
Motor. Sag mal, vor ein paar Jahren hast du noch Rennrad. Das passt doch alles vorne und hinten nicht mehr zusammen. Für mich hat es sehr gepasst und ich fand diese Entwicklung einfach total spannend, die mitzuverfolgen und ja, das Thema mitgestalten zu können.
Na, dann will ich wissen, was fasziniert dich an einem E-Bike?
Dass du einfach eine neue, attraktive, leicht zu bedienende Form der Alltagsmobilität hast, die wirklich jeder nutzen kann. Und jetzt fallen wir ganz schnell in Plattitüden. Du hast auf vielen Strecken eine Alternative zum Auto. Also es ermöglicht dir, das Auto stehen zu lassen. Und du bist trotzdem, ja, man kann auf E-Bikes Sport machen, du bist trotzdem noch sportlich aktiv. Du strengst deinen Körper an, du kommst teils aus eigener Kraft voran. Es ist einfach ein super cooles Fahrzeug, was in unsere aktuellen Zeiten extrem gut passt. Und das sehen wir auch, wie es von sehr, sehr vielen angenommen wird.
Das hört sich wirklich an wie ein Befürworter, ne? Der da.
Ja, ich habe nichts anderes erwartet. Ich fand das ganz spannend. Ich habe im Sommer in den Alpen so alte Rennrad-Opis gesehen. Ne? Das ist total spannend zu sehen, wie die mit ihrer sonnengegerbten Haut dann die Alpenpässe hochfahren. Und einer war dann auch dabei, der hatte ein E-Rennrad. Und heutzutage sieht man das ja gar nicht mehr, dass da irgendwo ein Motor verbaut ist. Ich habe das nur am Knopf gesehen, der dann im Rahmen gesteckt hat. Und da dachte ich mir so, wenn es das nicht geben würde, dann würde der jetzt nicht mehr diesen Sport machen, den er so liebt.
Also beim E-Rennrad bist du ja super in der Nische. Also da, wenn du dir die Verkaufszahlen von E-Rennrädern im Speziellen anguckst, ist ja verschwindend gering oder gar nicht existent. Aber es ist genau der Punkt, den du sagst. Ne? Er könnte mit seinen Kumpels in dem Gelände, könnte er seine Leidenschaft nicht mehr ausüben. Das macht er jetzt, weil er zumindest bergauf eine Unterstützung hat. Bergab, wenn du in den Alpen bist, bergab fahren die älteren Herren ja immer noch genauso gut wie früher. Aber sie bekommen halt wirklich den Schub nach oben. Und genau das Beispiel lässt sich ja auf alles übertragen. Also Leute, die gesagt hätten, oh, Fahrradfahren ist mir mittlerweile zu anstrengend, ich habe ein neues Knie, ich bin nicht mehr fit, ich nehme lieber das Auto, die können auf einmal wieder mit dem E-Bike entspannt Strecken zurücklegen. Also du hast auf einmal die Möglichkeit, Leute wieder zu mobilisieren, die sich aus welchen Gründen auch immer von dem Thema schon lange verabschiedet haben. Und das finde ich ist faszinierend. Und das ist auch der Grund, warum dieser Marketingspruch, setz jemanden auf ein E-Bike und er lacht, oder hat ein Lächeln im Gesicht, der funktioniert ja Tatsache. Ich habe wirklich noch niemanden gesehen, der gesagt hat, oh, das ist jetzt aber wirklich ganz furchtbar. Das, oh, nee, das möchte ich nicht.
Du solltest Fahrräder verkaufen.
Jetzt, jo, warum nicht? Ich meine, in der aktuellen Situation der Branche könnte man das ein oder andere Rad sicher noch in den Verkauf führen. Aber das ist wiederum ein ganz anderes Thema.
Also so als Chef... Redakteur, lass mich mal raten. Du fährst den ganzen Tag Fahrrad und ab und zu telefonierst du mal, ja? Ist das so, wie dein Arbeitstag aussieht?
Ja, das ist so, wenn man quasi sich auf die Memes bezieht, was Freunde denken, was ich den ganzen Tag mache.
Ja.
Dann würde der Tag genau so aussehen. Er sieht leider komplett anders aus. Ich bin sehr, sehr häufig am Rechner in Besprechungen. Wir arbeiten an Themen und ich genieße aber die Zeit und habe natürlich in dem Berufsbild auch den Luxus, dass ich beruflich Zeit auf dem Fahrrad verbringen darf. Also ich schneide mir wirklich gezielt Zeiten raus, in denen ich teste, in denen ich Sachen ausprobiere, in denen ich gucke, das sind die neuesten Trends, aber was bringen sie uns wirklich? Also uns Alltagsradlern brauchen wir das und das ist schon genial. Also wirklich die Freiheit zu haben, beruflich Fahrrad zu fahren und vor allem natürlich auch beruflich den heißen Scheiß einfach testen zu können und ja, in den Händen halten zu können, um das am Ende auch zu beurteilen, wie gut ist es wirklich und ja, macht es uns zu glücklicheren Radfahrern, was es da alles auf dem Markt gibt.
Wie viel Fahrräder habt ihr in der Redaktion? Wie viel stehen da immer rum zum Testen, zum mit nach Hause nehmen oder Gimmicks? Ist das so wie so unterm Weihnachtsbaum irgendwie? Der ganze Raum ist voll mit coolen Gadgets?
Ich sag mal so, Leute, die uns in der Redaktion besuchen und für die sich die Werkstatttüren öffnet, die fühlen sich so ein bisschen wie unterm Weihnachtsbaum. Die Geschenke sind zwar in der Regel alle ausgepackt, aber es ist ein Schlaraffenland für Radfahrer. Wir haben ja auch noch die Redaktion Mountainbike, die sich mit dem Thema Mountainbike, E-Mountainbike beschäftigen und Roadbike, unsere Rennradfraktion und Gravelbike, die Kollegen, die sich quasi dem Thema Gravelbike widmen. Wir haben also Räder aller Couleur in der Werkstatt und das ist wirklich schon, also für Fahrradfans, die bekommen große Augen und Leute, die noch kein Fahrradfan sind, wundern sich, was es alles für coole Maschinen in dieser Welt gibt.
Muss man sich das so wie ein Großraumbüro bei euch vorstellen? Sind da alle verschiedenen Redaktionen von diesen Zeitschriften, die du gerade aufgezählt hast, in einem Raum und ihr habt auch eine gemeinsame Werkstatt oder ist das so über die Stadt verteilt?
Die Motorpresse sitzt ja im Herzen von Stuttgart. Da sitzen wir Radfahrer quasi alle auf einem Flur. Nicht alle Magazine in einem Büro, das wäre kuschelig am Ende und so gibt es einfach auch das Gebäude nicht her, aber wir teilen uns natürlich eine Infrastruktur wie eine Werkstatt, wie einen Werkstattleiter, den nutzen wir gemeinsam.
Der Verlag Motorpresse hat ja den Namen Motor. Da denkt man erstmal nicht an Fahrräder. Ne? Wie ist das zustande gekommen, dass der Verlag sich gedacht hat, wir machen auch in puncto Fahrrädern verschiedene Blätter auf?
Also die Motorpresse Stuttgart hat ihre DNA im Automobil, Automotorsport, das Flaggschiff, die erste Autozeitschrift, die wir in Deutschland auf dem Markt hatten, ist immer noch das größte und wahrscheinlich auch mit das bekannteste Produkt aufgrund des doch noch vorhandenen Interesses am Automobil. Der Verlag hat sich über die Jahre immer weiter ausdifferenziert. Also man hat neue Zeitschriften entweder dazugekauft oder gegründet. Und den Radbereich mit in das Portfolio zu nehmen, ist natürlich am Ende ein ziemlich kluger Schachzug, weil Wir sind im Autobereich, im Bereich der Mobilität. Wir sind aber, wenn du dir die Zielgruppen anguckst, im Bereich vom Fahrrad und E-Bike natürlich auch im Bereich der Mobilität. Das heißt, du führst verschiedene Mobilitätsformen zusammen und das macht für einen Verlag natürlich total Sinn, der unter anderem auch Motorräder, Wohnmobile, you name it, im Portfolio hat mit den Magazinen Promobil, Caravaning. Also bei der Motorpresse dreht sich alles rund um die Mobilität. Sehr verbrennerlastig natürlich, das hast du ja selbst am Wort Motor sehr, sehr gut erkannt. Aber wir in der Fahrradfraktion haben entweder unsere Muskeln als Motoren oder sind auf E-Motoren unterwegs. Also wir sind ein Teil der nachhaltigen Mobilität im Hause.
Jetzt sieht es ja in der Printmedienlandschaft gar nicht so gut aus, was die Zukunft angeht. Was sind die größten Probleme für die Printmedien oder für Magazine, wie ihr sie macht?
Jetzt gehen wir in ein sehr spannendes und in ein sehr großes Thema rein.
Wir haben Zeit.
Die großen Probleme der gedruckten Medien sind natürlich, ist, wenn man es sehr einfach formulieren möchte, dass immer weniger Leute gedruckte Medien konsumieren. Woran liegt das? Das liegt zum einen daran, dass wir drei uns jetzt in dem Podcast-Format unterhalten. Ich meine, dieses Gespräch hätte man vor 20 Jahren geführt und dann in einem Magazin gedruckt. Jetzt sitzen wir hier, nehmen das auf Band auf und es werden hoffentlich sehr, sehr viele Hörerinnen und Hörer über die einschlägigen Portale das Audioformat dieses Gesprächs genießen. Das heißt, wir leben ja in einem kompletten Medienwandel. Mediennutzung ist immer noch extrem hoch. Allerdings verschiebt sie sich in andere Kanäle. Und mit den jüngeren Generationen verschiebt sie sich auch weg von Print. Wir haben immer ein Smartphone in der Hand. Wir konsumieren quasi manche sekündlich, minütlich, andere immer noch sehr häufig am Tag konsumieren wir Medien, aber das ist meist das Medium, was wir bei uns tragen, was es sogar in unsere Hosentaschen geschafft hat. Das ist für ein journalistisches Produkt natürlich näher dran, kommst du an deinen Kunden nicht. Und ich sag mal, flapsig, eine Elektrobike steckst du dir nicht in die Hosentasche und eine Karl auch nicht oder auch eine Tageszeitung. Kurzum, die Medien sind im Wandel begriffen. Digitalisierung ist ja nicht nur im Bereich der Medien das Schlagwort, was uns alle umtreibt. Und wir müssen uns den Herausforderungen stellen, dass wir Inhalte liefern, die in der Hosentasche aufpoppen und da nicht nur aufpoppen, sondern dann auch so gut sind, dass sie konsumiert werden.
Liegt darin die Transformation, dass man zu dem Printprodukt, was man hat, gleichzeitig ein Online-Format hat und dann wird da eher angeteased, damit man das andere Produkt verkaufen kann?
Ich glaube, das war der Beginn der Digitalisierung von Medien. Wenn du Inhalte hast, musst du in meinen Augen Inhalte so gestalten, dass sie auf dem Kanal für die Bedürfnisse der jeweiligen Zielgruppe funktionieren. Und du kannst die Zielgruppen zwischen Print und digital, das digitale Medium ist nicht die Litfaßsäule für Inhalte, die du in einem gedruckten Magazin dann konsumierst, sondern du musst, ich habe eben das Wort genannt, ich glaube, User Needs, Nutzerbedürfnisse sind total wichtig ernst zu nehmen. Und das haben wir auch gesehen und haben auf dieser Basis BikeX gegründet. Die neue Digitalmarke für alle unsere Fahrradmarken, weil wir hier ganz andere Zielgruppen in den Blick nehmen. BikeX richtet sich nach wie vor an Mountainbiker, Rennradfahrer, also leidenschaftliche Radfahrer, auch leidenschaftliche Gravelbiker, aber auch an den Alltagsradler. Und der Alltagsradler hat ganz andere Fragen, ganz andere Bedürfnisse nach Inhalten zum Thema Fahrrad. Mein Lieblingsbeispiel ist immer als Special Interest Magazin. Wir hatten uns nie getraut, die Frage zu stellen in Print oder wo auch immer, darf ich bei Regen E-Bike fahren? Da hätten wir Fachjournalisten alle gesagt, wie kommt man denn auf so eine Frage? Jetzt mal ganz ehrlich, das interessiert doch wirklich niemanden. Bei BikeX digital stellen wir genau solche Fragen und wir sehen an der Reichweite von genau solchen Artikeln, das trifft den Kern der Zielgruppen. Dieser Alltagsradler beschäftigt sich nicht mit dem Thema Fahrrad. Für den ist es wie das Auto. Schlüssel nehmen, aufsteigen, wegfahren. Der will nicht wissen, wie kann das leichter werden? Wie kann ich das noch tunen? Der hat aber echt elementare Fragen. Ich habe hier ein Fahrrad mit Akku, mit Motor, mit viel Elektronik. Jetzt schüttet es da draußen. Geht das irgendwie gut zusammen? Scheint ganz gut zusammen zu gehen. Zumindest haben sich 40.000 Leute interessiert, wie denn die Antwort auf diese Frage lautet.
Wird es in 10 Jahren überhaupt dann noch Printmedien geben? Was denkst du? Wie sieht die Landschaft aus?
Ich glaube, sie wird anders aussehen. Ich glaube aber nach wie vor an die Faszination Print. Also wir haben ja vor einigen Jahren geisterte ja auch die Frage durch Das Land, wird es noch Bücher geben oder rennt jetzt jeder nur noch mit dem Kindle rum oder liest Bücher auf einer Kindle-App, wenn wir jetzt in Büchereien und Buchhandlungen gehen oder bei Amazon das Angebot angucken. Es gibt noch die Bücher in der Haptik. Print hat eine Faszination. Im Zeitschriftengeschäft merken wir ja auch, da müssen wir nicht nur unsere eigenen Magazine angucken. Jeder sucht den Schlüssel nach, wie sieht denn das perfekte Printheft für meine Zielgruppe aus? Was möchte ein enthusiastischer Autofahrer, ein enthusiastischer Radfahrer? Oder wenn man ans Kiosk geht, ein Weinliebhaber, ein Hundefreund. Es gibt ja für jedes Hobby gibt es das Magazin und die Branche überlegt, mit welchen Inhalten, mit welcher Optik, mit welcher Haptik kann ich eigentlich ein Printmagazin heute so gestalten, dass es wirklich auch in Print und nur in Print funktioniert. Das heißt, wir müssen Inhalte neu denken, wir müssen vielleicht die Ausstattung von Magazinen neu denken, wir müssen das gesamte Thema neu denken, weil ich habe es vorhin gesagt, für mich müssen Inhalte in ihrem Kanal funktionieren. Wir müssen die Zielgruppen, die Bedürfnisse in dem jeweiligen Kanal erkennen und dann in ein Produkt umwandeln, was wirklich auch angenommen wird in diesen Zielgruppen. Lange Antwort auf die Frage. Ja, ich glaube, es wird noch Printmagazine geben und ich hoffe es auch.
Ich will noch mal nachfragen. Das würde ja, also mich würde das sehr freuen, wenn es zum Beispiel einige wenige, aber qualitativ sehr hochwertige Printmedienmagazine geben würde. Jetzt gab es aber genau den umgekehrten Trend bei den Magazinen aufgrund der gestiegenen Rohstoffe, wo wurde auch die Papierqualität, da wurde jetzt sehr gerne gespart und dadurch sind natürlich Fotos und so, ne, ich muss das natürlich sagen als Fotograf, kommen gar nicht mehr so rüber wie in so schönen Hochglanzmagazinen. Passt das irgendwie zusammen oder wird es diese Kehrtwende nochmal geben? Was meinst du? Oder geht es gar nicht?
Jetzt muss ich einmal für alle Verlagsmanager in die Bresche springen. Es hat niemand gerne an den Papierpreisen gespart. Es war in der aktuellen Lage natürlich die Not da, dass du gucken musst, wie kann ich bei den gestiegenen Papierpreisen, Energiepreisen und sonstigen, wo kann ich gegensteuern? Also was wir gerade auch in der Corona-Phase, hatte andere Gründe noch, aber in der Papierindustrie erlebt haben, in Finnland wurde gestreikt, wo sehr viel Papier hergestellt wird, die Papierpreise schossen einfach nur durch die Decke. Und dann musst du einfach gucken, wo kann ich gegensteuern? Und Alex, ich gebe dir völlig recht. Wenn ich ein Heft in der Hand halte, was auf so Lala-Papier gedruckt ist, wo wir uns alle Mühe gegeben haben, wir haben gute Texte geschrieben, wir haben tolle Layouts gebaut, wir haben super Fotos bekommen und am Ende hast du ein Produkt in der Hand und denkst, ja, das hätte man jetzt auch nicht drucken müssen, weil das kannst du nicht mehr als Druck darstellen. Das ist nicht das, was wir wollen. Das ist aber natürlich was, was in die Gesamtüberlegung reingeht und man sieht ja, jetzt spreche ich nicht über meinen Verlag, sondern die Gesamtverlagswelt. Es wird viel über Frequenzänderungen nachgedacht, weniger Ausgaben. Wo kannst du, an welcher Schraube kannst du drehen, die am Ende vielleicht den Einfluss hat, dass du nicht mehr am Papier sparst, sondern da wieder rein investieren kannst, um genau das zu erreichen, was du gesagt hast. Ein qualitativ hochwertiges Blatt, was einfach Spaß macht, was du auf den Nachttisch, Couchtisch, wo du auch immer hinlegst, was du gerne in die Hand nimmst, aufblätterst und denkst, wow, was sind das für coole Bilder von Alex Hüfner? Das ist ja richtig gut gedruckt, richtig gut fotografiert, dass es am Ende einfach ein Fest ist.
Lass uns noch mal ganz kurz ein, zwei Jahre zurückgehen. Diese Plattform BikeX gibt es ja noch gar nicht so lange. Wie war denn damals der Gedankenprozess, alle möglichen Internetseiten zusammenzuführen zu einem gemeinsamen Produkt?
Die Idee entstand in den Ausklängen von Corona. Also wir haben ja während der Pandemie einen extremen Trend zum Thema Fahrrad erleben können, erleben ihn heute auch noch. Die Nachfrage ist trotz aller Probleme in der Branche sehr, sehr hoch. Und für uns war das die Herausforderung, genau diese Zielgruppen, die sich auf einmal für das Thema Fahrrad noch intensiver interessieren, mit Informationen zu versorgen. Uns ist klar, die Infos, die es jetzt braucht, braucht kein Mountainbiker, braucht kein Rennradfahrer, braucht kein leidenschaftlicher Fahrradfahrer. Um aber möglichst schnell groß zu werden, war es uns klar, wir müssen es bündeln. Also BikeX spricht nicht nur den Radfahrer, der im Alltag Fahrrad fährt, an, sondern lässt natürlich auch die Ambitionierten nicht außer Acht. Das heißt, unser Ziel war es, eine Plattform zu schaffen, die alle Fahrradfahrer miteinander vereint, die den Einstieg oder den Alltag erleichtert durch gute Informationen, aber gleichzeitig auch auf demselben Portal den Absprung in ambitioniertere Sphären ermöglicht. Also wenn du irgendwann mal angefangen hast mit dem Fahrradfahren, soll es ja den einen oder anderen geben, dem ein Fahrrad nicht genug ist, der am Ende merkt, huch, das macht ja Spaß und ich würde dann vielleicht gerne mal in den Wald gehen oder ich würde gerne mit dem E-Rennrad nochmal die Berge hochstrampeln. Kurzum, mit BikeX ist es unser Ziel, die Anlaufplattform im Internet für Radfahrer aller Couleur zu sein, zu werden. Uns gibt es jetzt ein bisschen mehr als anderthalb Jahre. Und die Statistik sagt zumindest, dass wir uns auf einem sehr, sehr guten Weg befinden.
Jetzt habt ihr ganz oft bei BikeX Stories, die schon gedruckt wurden. Ne? Die kommen dann auch auf der Plattform. Wie viel Prozent produziert ihr extra nur für BikeX? Oder wie viel wird aus den Zeitschriften genommen? Gibt es da so eine Regel?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Auf die hätte ich mich wahrscheinlich auch vorbereiten müssen, weil ich dir das aus dem Stegreif nicht sagen kann. Die Inhalte, die wir aus den gedruckten Magazinen übernehmen, sind in der Regel Testinhalte. Sprich, Mountainbike testet regelmäßig Fahrräder, EMTBs, MTBs. Rennrad wird getestet bei Roadbike, Gravelbikes bei Gravelbike. Das sind natürlich die Fakten, interessieren natürlich auch die Digitalnutzer. Im Kaufentscheidungsprozess stellst du dir natürlich eine Frage, ich will mir ein Mountainbike kaufen, was ist eigentlich das beste Light-EMTB, was es gibt? Das rufst du natürlich auch im Netz ab. Und zwar nicht erst, wenn die Ausgabe erscheint ist, sondern du hast dieses Interesse und möchtest einfach jetzt wissen, welche Räder sind gut. Das wandert ins Netz. Das heißt, ich kann es einfach nicht beziffern. Vielleicht sind es 40%, vielleicht sind es 30%.
Ja,
bei BikeX merke ich, und das macht mir als Chefredakteur von der Redaktion richtig Spaß, dass diese Erweiterung des Themenspektrums ganz neue Impulse in die Redaktion setzt. Wir müssen ganz anders über Inhalte nachdenken. Ich habe dieses E-Bike bei Regenbeispiel genannt. Es ist eine ganz andere Art von journalistischem Arbeiten, herauszufinden, welches Nutzerinteresse gibt es in diesen Gruppen, welche Inhalte haben wir, wie können wir die aufbereiten, wie können wir Radfahrer im Alltag optimal unterstützen, aber auch, welche Fahrradthemen passen eigentlich jetzt zur Gesamtsituation in dieser Welt? Gibt es irgendwelche Schlüsselreize, zu denen wir eine Fahrradbrücke schlagen können? Insofern, BikeX als Redaktion arbeitet da sehr eigenständig mit dem entsprechenden Output an Fahrradthemen.
Du bist ja schon lange im Business. Wie hat sich denn die Redaktion geändert in den vergangenen Jahren? Also ich arbeite bei einem Radiosender, da war vor 10 Jahren die Redaktion doppelt so groß. Ist das bei euch ähnlich, dass weniger Leute mehr Arbeit machen müssen?
Ich bin gerade am Überlegen, wie die Entwicklung in den letzten 13 Jahren war. Wir sind auf jeden Fall nicht mehr geworden. Wir sind an der einen oder anderen Stelle, ist es Tatsache auch eine Person weniger geworden, was leider in sehr, sehr vielen Redaktionen so aussieht. Ich meine, du hast eben dein Radiobeispiel genannt. Wenn ich ins Tageszeitungsgeschäft gucke, die Redaktionen wachsen nicht überbordend. Bei BikeX sind wir stabil, Gott sei Dank. Bei uns gibt es ja auch noch nicht so lange. Aber insgesamt siehst du schon den Trend, was natürlich auch dem Medienwandel geschuldet ist, dass du guckst, wo man Effizienzen finden kann. Und die versucht man natürlich auch zu heben.
Diese Effizienzen, hat das auch damit zu tun, dass man jetzt als Redakteur XY nicht nur, also früher vielleicht nur den Text gemacht hat und sich um Bild gekümmert hat. Und heutzutage musst du dann gleichzeitig dein Thema, was du gemacht hast, auch online verwerten, sage ich mal, Social Media mitfüttern oder falls ihr einen Podcast habt, das auch noch für einen Podcast vorbereiten oder aufbereiten. Also genau, macht man mehr als einzelne Person, als den eigentlichen Artikel schreiben heutzutage?
Wenn du es rein auf das Schreiben beschränken möchtest, machst du natürlich mehr. Und das ist aber am Ende auch der Reiz und für mich auch so ein bisschen das Zielbild. Wir haben Redaktionen voller Experten, die sich intensiv mit einem Thema beschäftigen. Sagen wir zum Beispiel einen Radtest, da gehst du ja wirklich in die Tiefe rein, kennst dein Testfeld, kennst die 10 Produkte im Testfeld. Da wäre es am Ende grob fahrlässig zu sagen, du machst das jetzt aber nur für Print. Da ist es, glaube ich, unsere Aufgabe zu gucken, wie kann ich aus den Inhalten, die ich habe, die maximale Reichweite erzielen. Und da ist es natürlich gut, wenn die Person, die am tiefsten im Thema drin ist, diesen Prozess auch begleitet. Das heißt nicht, dass der Redakteur A, der den Radtest gemacht hat, die Digitalumsetzung im Backend alleine aufbaut, Fotogalerien baut und weiß der Teufel, was er alles machen könnte. Aber er ist mit seinem Know-how und seinem Kenntnis natürlich herzlich eingeladen, / verpflichtet, zu helfen, dass wir seine wertvollen, am Ende sogar exklusiven Inhalte, das sind, gerade bei Tests sind es ja exklusiven Inhalte, dass wir da gemeinsam versuchen, die maximale Reichweite auf allen Kanälen zu erzielen. Podcast ist so ein Thema, was ich ein bisschen ausklammern möchte. Das ist natürlich auch on top. ist thematisch aber relativ eigenständig, beziehungsweise sehr eigenständig. Da machen die Kollegen von der Roadbike-Redaktion, wie ich finde, einen Mörderjob. Also der Podcast Faszination Rennrad. Wer ihn noch nicht gehört hat, sei hier eine absolute Hörempfehlung ausgesprochen. Die sind so leidenschaftlich in dem Audioformat unterwegs, da lohnt es sich auf jeden Fall reinzuhören. Und das Schöne ist, und das finde ich ist immer das größte Kompliment, ich glaube, das Format wird gar nicht als Arbeit angesehen. Also da ist so viel intrinsische Motivation drin, die finden, ja, es ist super. Aber runtergebrochen auf deine Frage, die Arbeit wird nicht weniger.
Jetzt, okay, Bike X gibt es 1,5 Jahre. Ihr habt die ersten Erfahrungswerte. Jetzt ist ein neues Jahr da. Was habt ihr euch vorgenommen konkret für diese? Gibt es schon irgendwie ein Ziel für dieses Jahr?
Den Weg aus 24 weiter zu beschreiten. Also, wenn du es in ein Wort packen möchtest, ist das Ziel Wachstum.
Wachstum, ja. Ich habe noch mal über die Seite geguckt und was mir so ein bisschen gefehlt hat, tatsächlich waren so Videocontent. Ist das ein Thema für euch?
Wenn wir das um ein Wort erweitern wollen, dann ist das Ziel für 2025 auch Video.
Musste er jetzt sagen, Martin.
Wenn man
Also, das muss ich sagen, aber es ist Tatsache, am Bewegtbild kommt keiner vorbei. Wir werden die Redaktion auch erweitern durch einen Videoproducer, der quasi für Bike X arbeitet. Und damit der junge, hochtalentierte Kollege natürlich was zu tun hat, haben wir uns überlegt, wäre es auch gut, auf das Thema Video zu setzen, weil sonst wäre es ja irgendwie keine so clevere Idee zu sagen, wir holen uns einen Videomann in die Redaktion.
Gibt es vielleicht auch Nachteile, die Zusammenlegung zu Bike X hervorgebracht hat? Zum Beispiel, ich habe jetzt mal das Beispiel, ich habe die Karl, also das Magazin Karl, versucht zu googeln und das Einzige, was man dann findet, sind andere Sachen, nicht das Magazin. Bike X findet man dann erst relativ weit unten in der Google-Suche und höchstens kommt man auf die Verlagsseite. Aber auf der Verlagsseite gibt es ja inhaltlich nicht viel, sondern nur hier gibt es das Abo, hier gibt es eine Einzelausgabe zu kaufen. Das ist doch vielleicht ein Nachteil, dass man explizit diese einzelnen Seiten nicht mehr findet oder weil sie ja nicht mehr vorhanden sind, ne?
Das könnte man von außen betrachtet, glaube ich, tatsächlich als Nachteil bezeichnen. Wenn du das Beispiel Karl rausgreifst, nach Karl hat niemand gegoogelt. Also für Karl musst du das Magazin kennen und wenn du das Magazin kennst, hast du das gedruckte Magazin in den Händen gehabt. Die Karl-Themen sind für mich, schlagen wir nochmal die Brücke, welcher Inhalt auf welchem Kanal. Die Karl haben wir so konzipiert, dass wir dort Themen gespielt haben, die in Print gewirkt haben. Da kann Alex natürlich auch eine Geschichte von erzählen. Also die Strecken, die Das verrate ich hoffentlich nicht zu viel, die wir beide produziert haben, die waren in Print genau richtig. Das sind am Ende keine Online-Geschichten. Und das sind auch, muss man ehrlicherweise sagen, sind es keine Geschichten, nach denen du googelst. Also du googelst nicht nach Radmode im Waschsalon. Also wenn du das als Suchanfrage hättest, würde das zum einen viel über deine Person aussagen. Zum anderen wärst du mit der Trefferseite, glaube ich, auch nicht glücklich, weil wenn du dich im Internet über Radkleidung informierst, möchtest du vielleicht eine Radjeans oder die perfekte Regenjacke für Radfahrer oder sonstiges finden. Und dafür steht am Ende eine Marke Karl auch nicht. Also wir haben uns als Lifestyle-Produkt für Radfahrer empfunden. Wir haben die Szene vorgestellt, wir haben aber auch Infrastruktur vorgestellt. Wir haben das aus ein bisschen einem anderen Blickwinkel, das Thema Fahrrad, betrachtet. Und das ist für mich ein absolutes Printthema.
Wenn man wie du so nah an der Branche dran ist, dann kannst du jetzt wahrscheinlich uns den Trend für 2025 sagen. Ne? Das Jahr ist gerade da. Wir wollen wissen, was bringt das Fahrradjahr 2025? Egal welcher Bereich. Fällt dir irgendetwas ein, wo du denkst, so, das ist jetzt im Kommen?
Wir quetschen jetzt den Insider aus.
Ja, ihr quetscht zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt den Insider aus. Ich glaube, die Radbranche würde sich für das Jahr 2025 wünschen, dass man wieder in sowas wie eine Normalisierung reinrauscht. Viele haben wahrscheinlich schon über die Krise in der Radindustrie gelesen, gehört, sich Beiträge zu angeschaut. Leider trudeln auch immer wieder Insolvenzmeldungen, jetzt auch von namhafteren Herstellern ein. Insofern, der große Trend waren in 24 eher negative Schlagzeilen. Ein Trend, den ich mir für 25 wünsche, ob er 25 wirklich eintritt, weiß ich noch nicht. Sind wieder so ein bisschen positivere Schlagzeilen, ein bisschen mehr Ruhe in der Radindustrie. Die wird sicher kommen, ob es 25 komplett reicht. Da ist sich die Branche noch nicht einig, aber Fahrradfahren wird weiter im Trend bleiben. Was ich als Trend sehe und was auch die Radindustrie erkannt hat, wir werden vor allem im E-Bike-Bereich wahrscheinlich eine Bewegung zu niedrigeren Einstiegspreisen sehen. Die sehen wir momentan über Rabattschlachten, aber die Rabattschlachten hören ja wahrscheinlich auch irgendwann wieder auf. Aber es ist noch extrem Potenzial im deutschsprachigen Raum an Fahrrädern, E-Fahrrädern im günstigeren Bereich, in Anführungszeichen. Lass uns über Preispunkte von 2.000 bis 2.500 Euro reden. Da sehe ich tatsächlich einen Trend hin. Das Gute ist, je länger der E-Bike-Trend besteht, umso mehr hast du auch ein Durchreichen von Technik, von High-End in Richtung Einstiegsklasse. Also man kriegt in dem Bereich auch gute Räder. Und das finde ich ist eine total spannende Entwicklung für jeden, der sagt, ich würde da gern mal anfangen. Ich würde gern mal so ein E-Bike fahren und ausprobieren. Ich möchte jetzt aber nicht zwingend 4.000 bis 5.000 Euro investieren. Das ist mir einfach zu teuer. Also diesen Trend sehe ich tatsächlich. Ansonsten werden sich viele Trends aus 24 fortschreiben. Also wir werden in der Light-EMTB-Klasse oder in der Light-City-E-Bike-Klasse noch mehr Modelle sehen, die sich dadurch auszeichnen, dass man sie fast nicht mehr als E-Bike erkennt. Das heißt, auch für Leute mit einem gewissen ästhetischen Anspruch ist da, glaube ich, noch viel Musik in dem Markt. Also E-Bikes werden hübscher, werden schöner, werden hoffentlich den Trend sehen, dass Akkukapazitäten nicht das Thema sind, über das man bei E-Bikes reden muss. Das ist so ein bisschen mein Leidenschaftsthema. Wir haben jetzt immer eine Entwicklung zu immer größeren Akkus, bald eine Kilowattstunde am Fahrrad, dass du Reichweiten hast. Du kannst auf eine Strecke kannst du 300 Kilometer fahren. Geht ja völlig am eigentlichen Thema vorbei. Also meine Lieblingsrückfrage ist dann immer, weil hin und wieder Tatsache Leser auch noch anrufen und sich besorgt äußern, ob das denn ausreicht, wenn man jetzt quasi mit so viel Energie unterm Hintern unterwegs ist. Ich frage dann immer nur, wie lang war denn Ihre letzte konventionelle Fahrradtour?
10 Kilometer.
Das ist meistens die Standardantwort, Tatsache. Und dann ist ja meine Antwort, Sie können beruhigt sein. Das ist, wenn Sie Glück haben, laden Sie einmal im Monat.
So, jetzt kommen wir jetzt zum neuen Jahr. Hast du Vorsätze, was das Fahrradfahren angeht?
Ich habe Tatsache Vorsätze, was das Radfahren angeht. Es soll zum einen öfter der Fall sein und zum anderen soll es häufiger vielleicht auch nochmal ohne Motor stattfinden, weil ich muss Tatsache back to the roots vielleicht das Fahrrad als Sportgerät wieder für mich entdecken. Es würde mir zum einen sehr viel Spaß machen, würde mir vielleicht auch zum anderen ein bisschen mehr Fitness wieder verleihen. Es ist ja, du machst mit E-Biken, betreibst du Sport, du machst auch Tatsache was für dein Herz-Kreislauf-System. Aber ich sag mal so. Es ist ja jetzt irgendwie die Zeit des Jahres, Jahreswechsel ist vorbei, dass man genau diese Vorsätze sich nimmt. Ein paar Pfunde weniger wäre schon nicht schlecht. Insofern, Fahrrad ohne Motor wäre auf jeden Fall ein Punkt, den ich gerne umsetzen würde. Und ich werde meine Lastenradaktivitäten versuchen, noch weiter zu steigern
Ah, sehr
als
cool.
Autoersatz.
Hast du noch ein Rennrad zu Hause?
Tatsache nicht.
Dann wird es ja Zeit. Was ist denn da im Blickfeld? Erzähl mal.
Es wäre tatsächlich kein Rennrad, was in meinem Blickfeld ist, sondern wenn,
Ah.
würde ich auf ein Gravelbike umsteigen,
Okay.
weil mir das einfach, ja, facettenreicher ist, mehr Möglichkeiten bietet als das stumpfe Asphaltbahntreten. Welches Rad es denn am Ende wird, kann ich der Tatsache noch nicht sagen, aber bin ich ja in der glücklichen Position, dass ich meine Kollegen von Gravelbike fragen kann.
Naja, es ist ja noch viel einfacher. Du gehst ja einfach nur den Flur runter in das nächste Zimmer und nimmst dir eins von der Wand.
Ja, aber ob das denn das Ideale ist, das ist ja natürlich die
Nein, aber
Frage.
um so ein bisschen sich wieder anzufreuen mit der Materie.
Ja, da hast du
Und um
recht.
einfach mal
Also
zu gucken, einfach mal.
Testmöglichkeiten habe ich tatsächlich zu Genüge. Nicht nur Kompetenz in Sachen Gravelbike, sondern ich kann es im wahrsten Sinne des Wortes dann auch erfahren. Da hast du recht.
So.
Ich bin wunschlos glücklich. Ich
Ich bin
weiß jetzt
auch
alles.
wunschlos glücklich.
Na, das war jetzt aber sehr einfach.
Ach, willst du noch fiese Fragen haben oder so? Das ist
Nö,
der
das ist
andere
jetzt auch
Zettel. Martin,
so
hol mal den
frisch
anderen
im
Zettel.
Jahr.
Nee, dann machen wir noch eine kleine Verabschiedung. Ne?
Ja,
So.
klar. Was hast du vorbereitet für die Verabschiedung?
Kerzen. Ach nee, Kerzen ist vorbei. Wunderkerzen ist auch vorbei.
Ein Glas Sekt ist auch
Nee,
vorbei.
Björn, vielen, vielen Dank. Großartig, mal wieder so einen kleinen Insider-Einblick zu bekommen. Macht immer Spaß, mal so ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken. Und dann hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen, hören. Spätestens auf der Messe, würde ich sagen, dieses Jahr.
Gerne auch früher. Vielen
Ja.
Dank für die Einladung. Hat mir große Freude gemacht mit euch beiden. Und jederzeit wieder, wenn ihr Fragen habt. Ihr wisst, wenn ihr in Sachen Rädern kontaktieren dürft.
Ja, sehr gut. Björn,
Schön.
mach's gut. Dankeschön. Ja, im Endeffekt hat das mein Ansinnen auf ich behalte mein Abo noch mehr gestärkt. So, ich find das immer noch großartig, wie ich es ganz am Anfang gesagt habe, Printmagazine, das hat irgendwie was. Das ist so wie die Schallplatte in der Musikwelt, ist so das Printmagazin irgendwie das ja im Journalismusbereich.
Also wenn es wirklich diesen Trend gibt irgendwann mal, dass die Magazine weniger werden, habe ich kein Problem mit. Dass sie dadurch aber hochwertiger werden, fände ich großartig. Ich brauche einfach, naja gut, das ist verständlich, ich brauche einfach gut aussehende Fotos. Ich brauche große, gut aussehende Fotos. Und dann bin ich glücklich und dann lege ich mir das auch auf den Nachttisch.
Hast du dir für 2025 irgendwas vorgenommen?
Nee. Ich habe, jetzt sage ich einen ganz blöden Satz.
Komm, sag's. Ich will ihn hören.
Jetzt sage ich, mehr Radfahren.
Ja,
Mann, aber das ist total schlimm. Ne? Das wird komischerweise bei mir immer weniger, weil ich immer mehr nur noch der Außenstehende bin und fotografiere und gar nicht mehr auf dem Rad sitze selber, sondern nur noch daneben stehe. Das ist ein bisschen frustrierend.
Aber du sitzt ja an der Stellschraube, ne? Du kannst ja die Stellschraube auch drehen.
Was heißt denn das?
Naja, dann musst du es anders planen.
Ja, toll, dann müsstest du es anders planen. Dann macht er, du kannst alles machen. Du musstest noch
ja,
anders.
Ja, ist ein freies Land, du kannst alles
ja,
machen.
Ja, sehr gut. Und du?
Ja, bei mir im Endeffekt auch. Jedes Jahr das Gleiche. Fitter durchs Jahr kommen, besser oder mehr Fahrrad fahren. Ja, gerade am Anfang des Jahres so diesen ganzen Winterspeck wieder runterbekommen. Ich krieg's auch echt niemals hin, irgendwie fit durch den Winter zu kriegen.
Komm. Nee, das geht nicht. Aber das ist, du, ich
der Körper braucht das auch. Der braucht mal so eine
ganz genau, ganz genau. Da können wir gar nichts gegen tun. Das ist nämlich biologisch, sagt man das, bei uns einprogrammiert. Das sind einfach Fettreserven für die kalte Zeit.
Ja, genau. Das so. Denke ich auch. Ja, von daher.
Nee, da können wir nichts machen. Das ist einfach so. Wirklich. Keine Chance.
Ja, ich bin auch schon wieder so im Kopf dabei, irgendwie einen Fahrradurlaub zu planen. Sind so ein paar Sachen bei mir dieses Jahr, die anstehen. Und mal gucken, was passiert. Ich freue mich drauf. Für ein gutes Jahr. Hab ich im Gefühl.
Ja, das wird auf jeden Fall ein gutes Jahr.
Ja. Super, gut. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Ihr wisst Bescheid, jeden Freitag gibt's Bikers Paradise auf die Ohren. Sagt es Bescheid, sagt es all euren Leuten, die ihr kennt und die sich für Fahrräder interessieren. Also bleibt uns hold, bis bald.
Bis Danny, tschüss.
Bikers Paradise, Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrradpodcast mit Martin Gerz und Alex Hüfner.